Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vermögen, dem Anlagepodcast der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Meine liebliche Stimme kennt ihr jetzt mittlerweile seit einigen Folgen ja schon. Es ist ja immerhin schon die 14. Folge, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Die meines heutigen Gesprächspartners wahrscheinlich noch nicht so sehr, weil er ist erst zum zweiten Mal in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Reinhard Pfingsten.
Christoph, schön, dass ich hier dabei sein kann.
Sehr, sehr gerne. Ja, Reinhard ist ja unser Chefanlagestratege und das passt auch zum heutigen Thema eigentlich ziemlich gut, weil wir uns mit einem Thema beschäftigen, das seine Schatten, obwohl es schon noch ein bisschen in der Zukunft liegt, doch recht reichlich vorauswirft. Und zwar geht es um die US-Wahl. Im November, 5. November, steht ja die Wahl eines neuen US-amerikanischen Präsidenten an. Und Reinhard, man kann ja mit allem Recht sagen, dass es recht turbulent jetzt schon zugegangen ist im Vorfeld. Also die Demokraten haben eben kurzfristig nochmal das Personal ausgewechselt. Von republikanischer Seite kommen die entsprechenden bekannten, markanten Töne von Donald Trump. Insofern, ja, einiges, was mit viel Unsicherheit verbunden ist und was vielleicht dem einen oder anderen auch Angst macht vor dem, was kommt. Deshalb mal ganz konkret zum Einstieg die Frage, muss ich mir aus Anlegersicht eigentlich vor der US-Wahl Angst machen?
Nein, man muss eigentlich keine Angst haben. Ich meine, Angst sollte man sowieso nie haben, wenn man an Kapitalmärkten unterwegs ist, sondern man muss und soll Risiken sicherlich beleuchten und die Auswirkungen sich anschauen. Das ist das, ja, was wir heute in dem Gespräch auch so ein bisschen tun wollen, aber sicherlich keine Angst in dem Sinne haben. Es gibt einen alten Leitspruch und der ist immer eigentlich richtig. Politische Börsen haben kurze Beine. Zentral, elementar ist, was macht die Wirtschaft? Was machen die Rahmenbedingungen sicherlich auch für Wirtschaft? Die kann Politik setzen, aber sie setzt halt auch nur die Rahmenbedingungen. Und man darf ja nicht vergessen, die ganze Gesellschaft, die ganze Wirtschaft in den USA ist, sag mal, deutlich politikunabhängiger erstmal, wie wir das vielleicht in Europa in einem sehr regulierten Umfeld kennen. Insofern sind auch die Auswirkungen der Politik auf die Kapitalmärkte erstmal begrenzt. Aber wir wissen natürlich schon, dass egal, ob das jetzt demokratisch oder republikanisch wird, davon abhängig verschiedene Gewinner und verschiedene Verlierer es geben wird. Und wir wissen sicherlich auch von Donald Trump, dass er mit irgendwelchen Statements auch Volatilität, also Schwankung an die Börsen bringen kann. Aber Schwankung kann ja auch Chance sein.
Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was sind denn so die Hauptthemen aus dem US-Wahlkampf, die die Kapitalmärkte überhaupt beschäftigen?
Na, es sind die Themen, die eigentlich auch die Wähler und Wählerinnen am meisten beschäftigen in den USA. Wenn man sich dort Umfragen anschaut, dann sind das zwei zentrale Themen, die eigentlich ein Thema sind. Das eine ist die Inflation und das andere ist die Wirtschaft. Das weiß man eigentlich aus den USA tatsächlich immer. Ein Wahlkampfberater von Bill Clinton hat mal gesagt, it's the economy, stupid. Es ist die Wirtschaft, Dummkopf. Und das ist auch heute immer noch richtig. Ich hatte das Glück, etwas länger in den USA zu sein über den Sommer. Und wenn man mit den Leuten redet, merkt man auch genau das. Es ist Wirtschaft und es ist Inflation. Inflation ist deswegen in den USA deutlich ein größeres Thema, weil wir eine viel größere Spreizung zwischen Reich und Arm haben. 61% der amerikanischen Haushalte haben keine $1,000 auf dem Konto, um die nächste Autoreparatur zahlen zu können. Das heißt, wenn ich dann natürlich eine Lebensmittelinflation zum Beispiel habe, dann kann ich mir plötzlich den Einkauf beim Walmart nicht mehr leisten. Oder ich kann nicht mehr beim Publix einkaufen gehen, sondern muss halt zu einem Walmart oder zum Aldi gehen. Das heißt, es verändert Lebensgewohnheiten, weil ich es mir gar nicht mehr finanzieren kann. Und das ist natürlich was, was die Leute umtreibt. Und das kann auch durchaus noch Einfluss auf den Wahlkampf haben, weil wenn die Wirtschaft jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen schwächer werden sollte und wir haben verschiedene kleine Mosaiksteinchen, wo man zumindest Sorge darum haben kann, ist im Übrigen nicht unser Basisszenario, aber wenn das passiert, wird das sicherlich eher den Demokraten schaden, weil das ist nun mal momentan die aktuelle Regierung und it's the economy, stupid, bedeutet halt, das würden die Wähler schon wahrscheinlich eher den Demokraten anlasten, wenn jetzt der Arbeitsmarkt zum Beispiel schwächelt. Also das wird sicherlich nochmal ein Zünglein an der Waage sein für die Wählerinnen, für die Wähler, aber auch für die Kapitalmärkte, wie die wirtschaftliche Entwicklung dann an der Stelle ist. Aber das wird das zentrale Punkt auch für Anleger sein. Was macht die Wirtschaft bis zu den Wahlen? Und es wird auch das Wahlergebnis ein Stückchen beeinflussen.
Wie sieht's mit Steuern aus? Ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass Kamala Harris wohl gesagt hat, dass die Unternehmenssteuern nach oben gehen sollen. Donald Trump hatte sie ja extrem gesenkt. Seitdem sind sie, glaube ich, auch so niedrig. Und das wäre jetzt ja von Demokratenseite quasi ein Turnaround. Wie beurteilst du das?
Ganz klar, natürlich negativ. Also Unternehmenssteuern ist Teil des Kostenblocks, beeinflusst das Unternehmensergebnis. Und wir wissen alle, Unternehmen werden bewertet auf Nettogewinnebene, also nach Steuern. Insofern hat es ganz klar einen Einfluss. Unter Trump, erste Legislaturperiode, hat er die Unternehmenssteuern bis auf im Durchschnitt 12,5% Unternehmenssteuern runtergebracht. Also deutlich, deutlich niedriger, wie das zum Beispiel hier in Deutschland der Fall ist. Und im Wahlprogramm der Demokraten steht auch, dass sie die Unternehmenssteuern wieder normalisieren wollen. Insofern hat das definitiv einen negativen Einfluss und ist sicherlich auch etwas, wo man sagen muss, ja, wenn Kamala Harris Präsidentin wird, dann haben wir sicherlich mehr Planbarkeit in den Kapitalmärkten. Aber die Ausgabenpolitik der Demokraten in Verbindung auch mit höheren Unternehmenssteuern ist ganz klar auch ein negativer Effekt von einem Wahlsieg, einem möglichen Wahlsieg der Demokraten.
Mhm. Was uns ja unabhängig, glaube ich, von der Kandidatenwahl beschäftigen wird oder bleiben wird, ist dieses America First. Also diese, ja, alles, was mit Schutzzöllen und die einheimische Wirtschaft zu bevorzugen verbunden ist. Ist es unter dem Aspekt dann eigentlich fast egal, wer gewinnt am Ende? Aus Sicht der Kapitalmärkte mal gedacht.
Also tatsächlich, glaube ich, der Einfluss wird gar nicht so groß sein. Politische Börsen haben kurze Beine und in der Tat, wir hatten ja schon gesagt, okay, für Unternehmenssteuern ist es wahrscheinlich eher sogar besser, wenn Trump gewinnt. Dafür haben wir eine größere Planbarkeit, wenn Kamala Harris gewinnt. Also insofern hat man so bei beidem positive und negative Elemente im Schnitt. Für die Kapitalmärkte, glaube ich, tatsächlich ist es egal. Aber man hat sicherlich innerhalb der Aktienmärkte große, große Unterschiede. Beide Parteien sind sich einig, dass man was gegen China tun muss. Auch das ist kompletter Konsens. Trump würde den Preis sicherlich stärker nach oben treiben. Wir wissen, er hat ja schon selber gesagt, beziehungsweise sein Wirtschaftsberater Peter Navarro, der momentan im Knast sitzt, weil er nicht vorm Kongress aussagen wollte, wegen der Aufstände damals am Kapitol, hat schon gesagt, 60% auf alle Importe aus China. Das heißt, es gibt ganz viele amerikanische Unternehmen auch, die heute ein Geschäftsmodell haben, ich produziere in China und verkaufe auf meinem Heimatmarkt USA, das wird nicht mehr funktionieren. Also insofern gibt es da ganz klare Verlierer auch unter Trump. Unter Trump Gewinner wären zum Beispiel eher Unternehmen, die Ölservice, also sprich Geräte herstellen, damit ich das Öl aus dem Boden holen kann. Das wären große Profiteure, weil Trump schon gesagt hat, er will die heimische Ölförderung massiv nach oben fahren. Also insofern gibt es, glaube ich, innerhalb der Märkte ganz klare Profiteure und Nicht-Profiteure, je nachdem, ob Kamala Harris oder Donald Trump gewählt wird. Small Caps, also niedrig kapitalisierte Werte, sind aufgrund der Deregulierung, die Trump will, sicherlich auch zum Beispiel Profiteure, aber auf Gesamtmarktebene, glaube ich, gar nicht so sehr an Unterschiede. Und eins darf man nicht vergessen, es geht nicht nur um Trump oder Harris, also ums Weiße Haus, sondern es geht ja auch um die Frage, wer bekommt Senat und wer bekommt das Repräsentantenhaus. Hier sieht es ganz klar so aus, dass es wahrscheinlich keine Partei geben wird, die komplett durchregieren können wird. Es sieht momentan für die Republikaner besser aus im Senat und es sieht im Repräsentantenhaus ein Stückchen weit besser aus für die Demokraten. Also das darf man auch nicht vergessen. Ein neuer Präsident wird Schwierigkeiten haben, durch den Kongress durchzuregieren.
Das sind ja eigentlich schon mal ganz gute Nachrichten.
Ne? Dafür ist das amerikanische System bekannt, Check and Balances. Mhm. Das ist im Prinzip das, was die amerikanische Verfassung so stark macht, dass dieses Check and Balances eigentlich ganz gut funktioniert.
Schwenken wir vielleicht den Blick mal nach Europa, also zu uns rüber. Traditionell ist es ja so, dass jegliche politische und auch wirtschaftliche Aktionen, Maßnahmen in den USA immer direkt massive Auswirkungen auch bei uns in Europa haben, was die Kapitalmärkte betrifft. Ich denke jetzt gerade mal zurück, vor kurzem hatten wir es ja erst mit dem schwarzen Montag, mit der US-Rezession, die es ja noch nicht mal gab, sondern es war ja allein nur die Befürchtung, dass es eine geben könnte, die so zu Marktverwerfungen geführt hat. Jeder Atemzug der Fed, der getätigt wird, sorgt ja auch grundsätzlich immer für Nervosität bei uns. Warum ist das eigentlich so?
Naja, man darf nicht vergessen, dass die USA mit Abstand der größte Kapitalmarkt auf dieser Welt sind, mit ungefähr 65% Kapitalmarktgewichtung, und dass wiederum die amerikanische Börse sehr stark von der amerikanischen Wirtschaft getrieben wird. Man kann einen schönen Vergleich ziehen. Jede Rezession ist gleichbedeutend bisher gewesen mit einem Bärenmarkt am Aktienmarkt, heißt also mit einer Korrektur von mehr als 20%.
Rezession in den USA.
In den USA. Also man hatte einen kompletten Gleichlauf im Prinzip von US-Wirtschaft auf den Kapitalmarkt, und der Kapitalmarkt hat halt einfach diese globale Bedeutung, weil einfach dort viel, viel mehr Kapital gehandelt wird. Unternehmensfinanzierung wird über den Kapitalmarkt sowohl auf der Aktien- wie auf der festverzinslichen Seite getätigt, was in Europa einfach anders ist. Und wir natürlich auch nicht diese Geschäftsmodelle wie zum Beispiel im Technologiebereich haben, also die sogenannten berühmten Magnificent Seven, die natürlich auch ganz viel Kapital absorbieren.
Blicken wir mal ganz konkret auf die Kapitalmärkte und wie es jetzt in den nächsten Monaten bis zur Wahl, aber auch vielleicht dann direkt danach aus deiner Sicht weitergeht, sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks. Was ist da eure Prognose?
Also man muss erstmal ganz klar sagen, wir sind nicht in dem Camp, die diese Sorge einer US-Rezession teilen. Wir erwarten keine US-Rezession, zumindest mal in der vorhersehbaren Zukunft. Das heißt, wir sehen ein Wachstum eher nochmal zwischen 2 und 2,5% im zweiten Halbjahr. Fürs Gesamtjahr sehen wir Wachstum für die US-Wirtschaft von 2,6%. Also keine US-Rezession, getragen davon, dass eigentlich der Arbeitsmarkt nach wie vor sehr, sehr gut aussieht in den USA. Damit keine Rezession. Ja, wir werden hier und da, sag mal, Unsicherheit durch die US-Wahlen an der Stelle haben. Wir wissen, dass wir im Technologiebereich, was Bewertungen angeht, schon relativ ausgereizt ist. Das hat man ja auch in dieser Korrektur gesehen, wie viel Unsicherheit da augenscheinlich in diesem Bereich drin ist. Das heißt, ich würde jetzt sagen, bis zu den Wahlen, dass sich die Märkte eher so ein bisschen auspendeln, wenn man das mal so formulieren darf, aber ohne auch größere Korrekturen. Auf das nächste Jahr gesehen haben wir eigentlich ein ganz positives Umfeld. Man nennt das eigentlich fast Goldlöckchen-Szenario, wo wir fallende Zinsen haben werden. Die Notenbanken, auch die Fed, wird aus unserer Sicht im September erstmals die Leitzinsen senken. Das heißt, wir haben Leitzinssenkungen, wir haben rückläufige Inflationsdaten und wir haben eigentlich relativ positive Unternehmensgewinnentwicklung, so von knapp 10% Steigerung gegenüber Vorjahr. Das als Sammelsurium erstmal ist eigentlich ein positives Umfeld für Aktien, sodass wir eigentlich eher positiv weiterhin auf den Aktienmarkt sehen. Wie gesagt, vielleicht die nächsten Wochen so ein bisschen auspendelnd. Was wir allerdings haben, ist eine klare Übergewichtung in Europa und auch eine klare Übergewichtung in eher niedrig kapitalisierten Werten, weil wir hier ganz klar Bewertungsunterschiede, Bewertungsvorteile sehen gegenüber diesen großkapitalisierten Werten, gerade in den USA.
Das heißt also, die sind günstiger, ne?
Die sind günstiger, genau, um das mal klar zu sagen. Genau, die sind günstiger und damit bevorzugen wir solche Aktien, solche Unternehmen im Portfolio, weil wir damit auch nach unten viel, viel besser abgesichert sind. Und wie gesagt, die Bäume wachsen halt auch nicht in den Himmel. Wenn ich mir den US-Aktienmarkt anschaue, dann habe ich halt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von inzwischen über 20. Das heißt, da ist schon auch viel Gutes eingepreist. Und insofern lieber in Europa übergewichten, in den USA ein bisschen vorsichtiger.
Wäre das auch so die Strategie, die ich jetzt als Privatanleger für die, ich sag mal, nächsten 6 Monate oder 4 Monate dann fahren sollte?
Ja, definitiv, weil auch diese Unsicherheit rund um das Thema US-Wahl kann ich damit so ein bisschen begegnen, indem ich halt mehr Kapital allokiere in Europa wie in den USA. Ich würde die USA nie außen vor lassen, nochmal, die USA ist mit 65% der größte Kapitalmarkt der Welt, der gehört in jedes Portfolio rein. Wachstumsunternehmen gehören in jedes Portfolio rein, aber man muss es ja nicht übertreiben und so einen kompletten Block an der Stelle bauen. Aber tatsächlich, ich würde eher Europa gegenüber USA präferieren in den nächsten Monaten.
Okay. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wer glaubst du, Stand heute, wer gewinnt die US-Wahl?
Im Weißen Haus glaube ich tatsächlich, dass, wenn das Momentum so weitergeht, Kamala Harris gewinnt. Das war jetzt eine sehr vorsichtige Antwort, weil es ist fast pari und die Wahl wird in sechs Staaten entschieden. Arizona, Nevada, Michigan und Wisconsin und Pennsylvania und Georgia. Und da steht es in vielen Staaten wirklich pari. Deswegen ist es ein Wunsch, dass Kamala Harris gewinnt, alleine aus einer gesellschaftlich-sozialen Perspektive. Aber ob das so kommen wird, schauen wir mal.
Alles klar. Dann danke ich dir für deine Einschätzung. Jetzt nochmal zum Anfang meiner ersten Frage zurückgehen. Muss man sich Angst machen? Also ich nehme mit als Anleger, muss ich mir keine Angst machen in Bezug auf die US-Wahl, sondern ich kann im Grunde genommen eigentlich dem Ganzen relativ gelassen begegnen. Du hattest ja gesagt, also die nächsten Monate wird es sich bis zur Wahl eher so ein bisschen auspendeln an den Märkten und danach sind die Perspektiven sogar eigentlich recht positiv. Insofern, wenn ich dabei bleibe oder vielleicht sogar regelmäßig investiere, bin ich da eigentlich auf einer ganz guten und sicheren Seite.
Das hast du super zusammengefasst, so Christoph. Vielen Dank dir.
Danke fürs Lob und danke fürs Kommen. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen. Das Thema US-Wahl wird uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen mehr beschäftigen. Wir haben unterschiedliche Veranstaltungen, Formate zu dem Thema. Und ihr könnt ganz gespannt sein, was da noch so alles kommt. Aber jetzt für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und danke dir, Reinhard, fürs Kommen.
Gerne. Tschüss.